Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. An diesem 14. August gratulieren wir dem Filmemacher Wim Wenders zu seinem 75. Geburtstag und wiederholen ein Gespräch, das ich vor 5 Jahren mit ihm geführt habe. Damals hatte er gerade den Ehrenbären der Berlinale für sein Lebenswerk bekommen. Toll, dass wir sein filmisches Lebenswerk derzeit in der ARD-Mediathek geboten bekommen. Bis Mitte September sind dort fast alle Filme von Wim Wenders zu sehen, von Alice in den Städten über Paris, Texas bis hin zu dem 3D-Tanz. Film Pina. Und sogar der Dokumentarfilm Desperado über Wim Wenders, gerade erst ins Kino gekommen, auch der ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Freuen Sie sich auf eine Stunde mit Wim Wenders. Als Wim Wenders 2015 hier bei uns zu Gast war, da war gerade sein Film Everything Will Be Fine ins Kino gekommen. Darin geht es um einen tragischen Unfall. Ein Kind stirbt, nachdem es mit dem Schlitten auf das Auto eines Schriftstellers geprallt ist. Das ist ein sehr ruhiger Spielfilm, in dem nichts danach ruft, dass man ihn unbedingt in 3D drehen muss. Ich habe Wim Wenders zunächst gefragt, warum er sich dafür entschieden hat.
Weil es mich gerufen hat. Wir waren beim Drehen von Pina ganz am Schluss auf die Tatsache gestoßen, dass dieses neue Medium nicht nur toll war für Tanz und später auch für Architektur und alles Mögliche, also da, wo man Tiefe braucht und Raum braucht, sondern dass es auch eine neue Art ist, mit Schauspielern zu arbeiten und dass Schauspieler eine andere Präsenz vor der Kamera haben und dass diese Kameras, es sind ja 2, nicht nur eine, tatsächlich eigentlich mehr als doppelt so gut sehen. Sie sehen eigentlich zum Quadrat erhoben, wie Röntgenaugen auch in die Seele hinein. Es entgeht denen gar nichts. Und da habe ich mir gedacht, das müsste eigentlich auch ein ideales Medium sein, um einen intimen Film damit zu machen. Und dann war diese Geschichte, Everything Will Be Fine, wo so viel in den Köpfen der Leute passiert und wo die Leute so wenig, zumindest unser Hauptdarsteller, den der James Franco spielt, so wenig von sich weggibt, da ist eigentlich so ein 3D was Tolles, um doch in ihn hineinschauen zu können und um doch ganz hautnah in diese intime Geschichte reinzukommen.
Ja, ein Kammerspiel ist es ja beinahe. Also bei Pina, da waren wir mitten mit den Tänzern auf der Bühne als Betrachter. Und jetzt hatte ich aber den Eindruck, ich habe ihn bei der Berlinale gesehen und das auch wirklich sehr genossen, viel Zeit von Ihnen zu bekommen, um mich auch in diesen Bildern wirklich umzuschauen. Also wie auf einem Gemälde, vorne, hinten, an den Rändern, ganz im Hintergrund. Ich wurde ganz wach dabei, aufmerksam, neugierig und man konnte immer mehr Details entdecken. Denken Sie denn als 3D-Filmer eher wie ein Maler?
Ich freue mich über Ihre Beschreibung. Sie sind mein ideales Publikum, glaube ich.
Wenn ich entdecke Sie sich, 3D erst mit Ihnen.
Wenn Sie sich darin umschauen. 3D benötigt andere Gehirnregionen, um gesehen zu werden. Und man braucht auch ein bisschen länger, um sich in der Tiefe und mit all der Information, der zusätzlichen Information, der ganze Raum ist ja miterzählt, das ganze Volumen eines Raumes, und das ist mitunter nicht nur ein Zimmer, sondern es geht ja bis in die Unendlichkeit und das wird alles miterzählt. Auf eine andere Art und Weise als vorher, also braucht man auch ein bisschen mehr, um sich umzugucken. Und ich habe mir als Vorbild für diesen Film tatsächlich einen Maler genommen, einen amerikanischen Maler, einen sehr realistischen Maler, Andrew Wyeth, der hier in Europa wenig bekannt ist, aber der auch so eine große Gabe gehabt hat, in Menschen hineinzuschauen und die vertrautesten Orte seiner Umgebung so zu malen, dass man sie sieht, als wäre es das erste Mal.
Ich habe irgendwo gelesen, da beschreiben Sie, dass er wusste, wie man Schnee malt. Auch in Ihrem Film gibt es ja sehr viel Schnee.
Schnee ist richtig schwer. Viele Filme drücken sich vor dem Schnee, weil es schwer zu filmen, weil es so blendet und dann manchmal halt in dem Schnee keine Kontur mehr ist, weil eben alles weiß ist. Und da habe ich auch viel von dem gelernt, wie der Schnee gemalt hat.
Was lässt sich denn aus der alten Grammatik des klassischen Kinos hinüberretten ins Dreidimensionale erzählen? Was funktioniert da und was funktioniert nicht?
Tja, das war die permanente Frage jeden Tag, weil wir hatten ja kein Modell. Es gab ja sowas nicht, wie wir es da gemacht haben. Es gab keine Referenz. Wir mussten das alles ein bisschen rauskriegen. Was nicht ging, war schnell zu schneiden. Das ist einfach zu anstrengend für die Augen, weil ja, wie gesagt, immer so ein ganzes Volumen, was vor einem liegt, umgeschnitten wird. Und deswegen haben wir weniger geschnitten. Wir haben dafür die Kamera mehr in Bewegung gehalten, weil wir gemerkt haben, dass wenn die Kamera sich langsam bewegt, zur Seite oder nach vorne, dass es so ist wie mit unseren Augen. Wir sind ja auch nie festgezurrt. Auch wenn wir beide uns jetzt angucken, bewegen wir uns doch beide so ein bisschen. Augen sind immer so ein wenig in Bewegung und das tun sie deswegen auch, um auch räumlich besser wahrnehmen zu können. Da haben wir auch unsere Kamera immer so ein bisschen in Bewegung gehalten und haben dann gemerkt, es gibt Sachen, die gingen richtig gut in 3D. In so einem Drama, im Dokumentarfilm ist ja nochmal wieder ganz was anderes so mit Tanz. Andere gingen nicht so gut. Es war so ein bisschen Learning by Doing und von Anfang bis zum Ende. Der Film hat ja eine ganze Weile gedauert. Wir haben erstmal im Sommer gedreht, dann im Herbst und dann gewartet und schon geschnitten und dann im Winter weiter gedreht. Also ich hatte ganz schöne Zeit zu lernen.
Es geht also um diesen Schriftsteller, dem unerwartet ein Kind auf dem Schlitten vors Auto fährt, stirbt dabei. Eine traumatische Erfahrung, an der dieser Autor, wenn man das so sagen kann, wächst. Er verändert sich durch den Schmerz, auch durch die Schuldgefühle, die er vielleicht empfindet, obwohl er jetzt gar nicht wirklich schuld ist. Er hat Mitleid mit den Hinterbliebenen. Und dann wird sein nächstes Buch sehr erfolgreich. Kennen Sie diesen Konflikt auch? Ob Sie das Leiden anderer mit einbeziehen dürfen in Ihre Arbeit?
Ja, natürlich kennt man das sowohl bei Dokumentarfilmen als auch bei Spielfilmen. Wie weit darf man aus dem Leben anderer wirklich Fiktion machen? Am krassesten habe ich das erlebt bei dem Film Lightning Over Water, den ich mit dem Niklas Rey gemacht habe, wo es um dessen Sterben ging, wo ich auch nicht mehr wollte und auch nicht mehr konnte und auch fand, dass wir Grenzen überschritten haben und wo er selbst aber immer darauf bestand, dass wir weitermachen, weil er wollte das. Er wollte diesen Weg gehen, arbeitend gehen und dann war das, ja, das war so eine Grenzüberschreitung, wo man sich fragt, darf man aus dem Leben anderer, darf man das so zeigen? Darf man daraus auch Fiktion machen? Weil auch in diesem Film Lightning Over Water war er auch gleichzeitig auch eine fiktive Figur. Wir haben auch versucht, eine Geschichte zu erzählen. Aber dann ist das wirkliche Leben und der Tod und der Krebs halt viel kräftiger geworden als unsere Fiktion. Also ich kenne das schon. Man kennt das auch in harmloseren Situationen, in jedem Film, dass man für das Leben, was jemand zeigt von seinem Leben, dafür verantwortlich ist. Und ich frage mich vor allem bei jedem Film, wo, und da gibt es ja heute viele davon, wo der steht nach einer wahren Geschichte, ich frage mich immer, wenn die jetzt im Kino sitzen, die Leute, nach deren Geschichte das gemacht ist, wie fühlen die sich?
Aber sind Sie Ihrer eigenen Auseinandersetzung mit dem Tod, mit diesem Film jetzt nochmal näher gekommen?
Wer kann das schon, dem Tod irgendwie näher kommen oder anders in die Augen schauen? Man versucht natürlich mit allerlei Möglichkeiten und Anstrengungen, dem Problem manchmal ins Auge zu schauen. Und in dem Fall muss dann der Thomas, unser Hauptdarsteller, halt dem Problem ins Auge schauen, dass er schuld ist. Er hat sich nicht schuldig gemacht. Andere Leute fühlen sich genauso schuldig. Die Mutter des Kindes sagt, Mensch, wenn ich doch nur, dass die Jungs früher reingeholt hätte, statt in meinem Buch weiterzulesen. Und der ältere Bruder von ihm, von dem Kleinen, muss sich dann Leben lang vorwerfen, dass er vielleicht nicht gut genug aufgepasst hat. Also andere haben genauso Grund, sich zu grämen und sich schuldig zu fühlen wie Thomas. Er ist vielleicht auch einen kleinen Moment unachtsam, aber das weiß nur er selbst, das weiß sonst niemand anders. Und da hat man dann dran zu knabbern. Und er kommt ja auch in seine große Depression und sein Loch, bevor er sich da wieder rausarbeitet. Und dann tut er das, was viele Leute mit sowas machen, sie sublimieren es und machen es dann zu Kunst. In seinem Fall macht er einen Roman draus oder mehrere Romane und schreibt sich das von der Seele. Also das ist ein ständiges Problem bei der kreativen Arbeit, aber es kommt eigentlich selten vor als Thema und deswegen hat mich das von Anfang an interessiert.
Viele Ihrer männlichen Hauptdarsteller, das sind sehr stille Männer, Melancholiker, große Schweiger auch. Ich habe gedacht, dass James Francos Rolle im Grunde viele Ähnlichkeiten hat mit Arthur Braus in Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, den ich jetzt auch nochmal geguckt habe, wie Sie die beiden allein in der Landschaft zeigen zum Beispiel. Sind das bewusste Parallelen oder Wiedergänger?
Also so bewusst bestimmt nicht, dass man da bei dem einen Film an den anderen denkt, aber Einsamkeit ist auch ein großes Thema in unserer Gesellschaft heute und wie man damit zurechtkommt. Und Männer haben auch so Rollenprobleme und viele Männer wissen nicht so richtig, wie man Sachen los wird. Viele Männer fressen Sachen in sich rein, viel eher als Frauen, die viel mehr bereit sind, Sachen zu teilen und drüber zu reden. Und meine Frau ist die Erste, die kann nicht ins Bett gehen, wenn es einen Konflikt gibt. Das muss erst auf den Tisch. Und Männer denken, dann reden wir morgen oder später drüber oder reden gar nicht drüber. Also das ist auch ein männliches Phänomen. wie man damit umgeht. Auch das Sublimieren, das ist auch eher ein männlicher Akt. Frauen tun das grundsätzlich weniger.
Wir sind heute mit Wim Wenders im Gespräch über neue Filme und alte und darüber, wie man die alten wieder neu hinkriegt. Dafür hat der Filmemacher nämlich 2012 die Wim Wenders Stiftung gegründet, die zum Ziel hat, sein filmisches, fotografisches, literarisches Lebenswerk zusammenzubringen und für die Zukunft zu erhalten. Er hat also nicht darauf gewartet, dass das von staatlicher Seite dazu kommt, das deutsche Filmerbe zu digitalisieren, sondern sich selbst rangemacht, seine alten Filme zu restaurieren und eben ja, zu digitalisieren. Herr Wenders, in was für einem Zustand war denn das Zelluloid Ihrer ersten Filme aus den 70er Jahren?
Ja, die ersten sahen zum Teil ziemlich horrend aus. Die Negative waren bis zu 45 Jahre alt. Und so ein früher Film wie Alice in den Städten war eigentlich als Film tot. Das Negativ war unbrauchbar geworden. Damit konnte man keine Kopien mehr ziehen. Haben wir damals in jugendlichem Leichtsinn über 100 Kopien von gemacht für die ganze Welt. Und dann war das zerschreddert, das 16er Negativ. Und eigentlich gab es den Film nicht mehr. Und dann haben wir fast ein halbes Jahr lang dann restauriert, jedes Einzelbild hochauflösend gescannt und dann schon mal leicht ein paar hunderttausend Bilder. Und da hilft natürlich auch der ein oder andere Computer und das ein oder andere Programm. Aber vieles muss man mit Hand machen und den Film haben wir mühsam in Kleinarbeit auch wieder auf Vordermann gekriegt, dass er jetzt besser aussieht als je zuvor.
Haben Sie dabei Dinge entdeckt, von denen Sie gar nicht wussten? Also jetzt in dieser Schärfe, die plötzlich entsteht, dass die da drauf sind?
Ja, klar, man guckt zum ersten Mal das an und wenn dann das ganze Ding gescannt ist, das dauert ein paar Tage und man im Scan dann wirklich die Schäden sieht, dann kriegt man schon manchmal eine Gänsehaut, aber es hat sich dann gelohnt. Das geht halt heutzutage und die Filme sehen aus wie neu, wie am ersten Tag, wie in der allerersten Festivalkopie.
Sehen die wirklich aus wie neu? Also zum Beispiel die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Keine Kratzer, keine Aussetzer, nichts ist ausgeblichen. Ich habe mich gefragt, ob die Farben zum Beispiel damals tatsächlich so intensiv waren. Also die grünen Wadenschützer der Fußballspieler, die pastellfarbenen Autos, das braune Make-up der Frauen.
Durchaus. Film war damals schon ein sehr hochauflösendes Medium. Das war eigentlich ein toller Filmträger. Und vor Farben hatte das Kino nie Angst. Technicolor-Filme heute zu sehen, denkt man um Himmels Willen, die haben aber ganz schön auf die Tube gedrückt damals. Also eigentlich war das Film ein tolles Medium, aber es wird halt älter. Und man hat sich so daran gewöhnt, dass man ältere Filme ebenso historisch sieht, ne? Und verkratzt und dann ruckelt es und hin und wieder ist auch ein Schnitt drin und man gewöhnt sich so dran, alte Filme so zu sehen, aber eigentlich muss man sie nicht so sehen und ich mag es auch nicht so gerne, wenn man den Film fängt an und schon denkt man, ach, das ist Filmgeschichte, weil allein der Zustand der Kopie ist historisch und die Filme selbst wollen das ja eigentlich so von sich aus nicht, die wollen ja gesehen werden wie am ersten Tag.
Aber hat das Analoge nicht auch einen Charme?
Das haben wir auch behalten. Wir haben die auch nicht zu Tode restauriert, die Filme. Man kann die auch so restaurieren, dass es dann so aussieht, als ob es heute digital gedreht wäre, dass dann kein Korn mehr da ist und überhaupt kein Kratzer. Und das kann man schon mal. Wir haben das nicht so weit getrieben. Wir haben das schon so getrieben, dass man sieht, das ist Film auf Film gedreht. Und das ist auch historisch, aber es ist halt nicht mehr so kaputt. Und die Farben sind nicht ausgeblichen. Oder damals viele Farbfilme sind ja dann kriegen dann so einen Rotstich. Dann sieht man heute die Kopien von damals und denkt, das ist die ganze Welt. Warum ist die ganze Welt so rot gewesen damals? Aber es ist halt nur der Alterungsprozess des Negativs.
Und Sie hatten Probleme mit den Filmrechten, mit den Musikrechten vor allen Dingen bei diesem Film, Die Angst des Torwarts beim Elfmeter. Deshalb konnte der über 30 Jahre nicht gezeigt werden. Wie haben Sie das gelöst?
Das war so ein ganz anderes Problem, was man damals in jugendlichen Leichtsinn alles für Musik draufgetan hat, weil man dachte, der Film läuft ja eh noch in Deutschland, der läuft im Fernsehen, da ist das mit der GEMA abgedeckt, dann haben wir die Rechte fürs Kino gekauft für ein paar Jahre, aber auch nur in Deutschland. Ja, ein junger Mann, ich habe ja nicht gedacht, dass der Film in der ganzen Welt gezeigt würde. Und dann gab es halt da Elvis Presley und Van Morrison und Creedence Clearwater Revival und Roy Orbison, alles was gut und teuer ist. Und nach ein paar Jahren war die Rechte im Kino ausgelaufen und dann wurde der Film nicht mehr gezeigt. Dann konnte er im Fernsehen gezeigt werden, weil die GEMA das abrechnet da, aber sonst nirgendwo. Und auch DVD konnte man sowieso nicht mehr damit machen und ins Kino konnte man eigentlich auch nicht mehr. Und dann war die große Frage, wie kann man so einen Film dann nochmal zum Leben verhelfen? Und Elvis Presley in Amerika, da braucht man nicht anrufen, wenn man nicht gewillt ist, mindestens 20.000 für die Minute hinzulegen oder wie auch immer. Und das konnten wir uns nicht leisten. Und dann war die große Frage, was kann man dann machen? Und dann haben wir mit einem Musiker hier in Berlin, dem Michael Beckmann, der hatte dann die glorreiche Idee, dann machen wir Soundalikes, dann bauen wir Musik, die haargenau so klingt, weil auch die Bänder nicht mehr zur Verfügung waren, die Einzelbänder. Es gab nur noch die Gesamtmischung, wo alles schon zusammen war, Ton und Geräusche und Sprache. Und dann muss man, wenn man es haargenau macht und auf Hundertstelsekunde mit jedem Beat drauf liegt und eine neue Musik macht, dann kann man sozusagen den Teppich drunter wegziehen und einen neuen reinschieben. Aber es muss irre genau gemacht sein. Es muss auch Musik sein, die in Mono ist. Wir haben die Musik dann mit Geräten aus den 60er Jahren aufgenommen und auch abgemischt, damit es vom ganzen Ambiente und vom Klang her halt so war wie damals. Und dann haben wir 7 neue Stücke geschrieben. Außer jemand hat den Film damals wirklich sehr aufmerksam gesehen, wird dann nicht mehr merken, wo der Unterschied ist. Ja.
Toll. Es ist vermutlich ein richtig gutes Gefühl für Sie selbst, die Oberhand behalten zu haben bei all dem. Da hätte ja auch später jemand anderes kommen können und Ihre Filme restauriert und dem dann doch ein bisschen anderen Look und Sound gegeben.
Naja, die meisten Filme werden halt posthum restauriert und dann sitzen Filmhistoriker dran und überlegen sich, was haben die denn damals für eine Absicht gehabt, was wollten die denn damit? Es ist ja auch den Fassbinder-Filmen so gegangen, wo die Fassbinder Foundation eine tolle Arbeit gemacht hat, aber man muss dann schon manchmal versuchen zu raten, wie war das gedacht hier? Und das muss ich in diesem Fall nicht, ich weiß, wie es gedacht war und für mich ist das ein beruhigendes Gefühl, nicht weil die Filme jetzt einfach toll aussehen, das ist sowieso schön, aber sie brauchen mich nicht mehr. Die sind zukunftsfähig und können auch noch in 20 oder 50 Jahren gesehen werden mit diesen neuen digitalen Mastern, die wir gemacht haben. Die sind absolut so, dass man es nicht mehr besser machen kann. In 4K, da sieht man jedes einzelne Korn auf dem Negativ. Auch wenn man später noch bessere Verfahren entwickelt, vielmehr kann das Auge auch später nicht mehr sehen. Also die sind gerüstet, die können jetzt alleine losmarschieren in die Welt.
Und das ist die Kölner Band Bapp, über die Wim Wenders auch mal einen Film gedreht hat, Road Movie und Heimatfilm zugleich. Am 75. Geburtstag von Wim Wenders wiederholen wir ein Gespräch mit ihm, in dem es auch um seine Fotografien geht. Damals gab es eine große Ausstellung im Museum Kunstpalast in Düsseldorf und Wenders hatte gerade den Film Das Salz der Erde gedreht, ein Porträt des brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado. Salgado erzählt darin, welcher Ort seine Art des Sehens geprägt hat. Und diese Frage habe ich auch Wim Wenders gestellt. Welcher Ort war das bei Ihnen?
Bei mir wird das Düsseldorf gewesen sein und der Rhein. Da bin ich aufgewachsen in den ersten Lebensjahren. Und richtig das Sehen gelernt auf eine andere Art und Weise habe ich im Museum. Meine Eltern mussten mich nie zwingen, im Museum zu gehen. Ich habe die gezwungen, mich mitzunehmen, weil Malerei war das Größte und das habe ich heiß und innig geliebt. Und von Malern habe ich am allermeisten gelernt.
Zu Salgado kamen Sie, weil Sie schon ganz früh Fotos von ihm gekauft haben. Eines hängt wohl bis heute direkt über Ihrem Schreibtisch aus dieser Serie von Arbeiten in einer Goldmine in Brasilien. Was gibt Ihnen dieses Bild?
Das ist eigentlich ein ziemlich aberwitziges Foto, weil man sieht da so einen Arbeiter an einem Stammlehnen und dahinter sieht man eine riesige Grube, wo 50.000 Männer wie die Ameisen arbeiten, alle mit der Hand. Eigentlich denkt man, das ist vorsintflutlich. So haben sie die Pyramiden gebaut, ich weiß nicht was. aber es ist heute. Irgendwie merkt man es auch an den Turnschuhen, die der Mann trägt. Es ist so eine große Intimität mit diesem Mann, der sich ausruht, der weiß, dass er fotografiert hat, aber es ist ihm auch wurscht oder lässt es auch geschehen. Im Hintergrund kümmern sich alle anderen Ameisen nicht um den Fotografen. Und da zu sein und Fotos zu machen, dann auch so eine Vertrautheit zu haben, da muss einer schon ein Abenteurer sein und gleichzeitig auch ein richtig guter Fotograf. Deswegen hat mich das Bild ziemlich gefangen genommen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Das ist ein abenteuerliches Bild und das hat mich sehr beeindruckt. Als ich dann auch andere Bilder von diesem Fotografen gesehen habe und gemerkt habe, der setzt sich immer so in so Situationen rein und ist dann wohl immer lang mit diesen Menschen zusammen, weil anders könnte man diese Bilder nicht machen, außer die kennen den und sind vertraut mit denen und der lebt mit denen.
Bei Salgado stellt sich ja auch die Frage, über die wir schon gesprochen haben, darf man schöne Bilder von großem Leid machen? Haben Sie die in diesem Film, also außerhalb dessen, was wir im Kino sehen, gestellt? Weil im Film taucht sie nicht auf.
Sie taucht deswegen nicht auf, weil sie eigentlich eine unsinnige Frage ist. Weil wenn man sie sich wirklich vor Augen hält, darf man Leid fotografieren oder darf man Leid so fotografieren?
Darf man es perfekt komponieren?
Darf man, dass es ein perfektes Bild draus wird, dass ein, wenn man so will, schönes Bild draus wird, dann ist die Frage, die sich ergibt, gleich ja, wie denn sonst? Soll man ein hässliches Bild machen? Tut man jemandem irgendeinen Gefallen, indem man ein verwackeltes oder schlechtes Bild macht? Es gibt eigentlich keine Alternative für einen Fotografen, außer zu versuchen, ein möglichst gutes Bild zu machen, weil mit dem guten Bild und auch mit dem, wenn man so will, schönen Bild, tut man dem, was man fotografiert, seinem Subjekt auch eine Ehre an oder gibt ihm einen Respekt. Ich glaube, es ist respektlos, aus der Hüfte Fotos zu machen von Leiden. Und wenn man das macht und wenn man dabei ist und nicht nur reingeflogen kommt und rausgeflogen kommt, wie das viele Fotografen ist, sondern wenn man da wirklich Monate zubringt, in dieser Hungersnot oder mit diesen Vertreibungen oder bei dem Völkermord in Ruanda, Salgado war immer wochenlang dabei, dann hat man sich auch das Recht, glaube ich, erlebt, das fotografieren zu dürfen. Und dann ist eigentlich die Frage, mache ich ein gutes Foto oder ein schönes Foto, ist gar keine Frage, weil was soll man denn sonst machen, wenn man bewegt ist und wenn man mitleidet und wenn man mit den Menschen fühlt, was soll man sonst machen als ein möglichst gutes Foto, was ihnen ja eine gewisse Ehre zukommen lässt und auch eine gewisse Würde.
Ihre eigenen Fotografien haben ja einen ganz anderen Ansatz. Sie fotografieren keine Menschen, überwiegend sind das Landschaften.
Ich warte, bis die Leute draußen sind.
Ist das Fotografieren so eine Art Tagebuch?
Nee, gar nicht. Also ich mache natürlich auch Fotos mit dem Handy und ich mache auch Fotos, wenn ich Motive suche, nur so als Erinnerung. Aber Fotografieren ist für mich was Eigenes. Dann fahre ich irgendwo hin, nur um zu fotografieren, mit keinem anderen Hintergedanken. Und dann ist das eigentlich ein ganz anderer Vorgang. Dann ist das eigentlich was, wo ich versuche, so leer wie möglich zu sein und so unvorbereitet wie möglich, um mich dann auszusetzen einer Landschaft oder einer Stadt oder wo ich immer dann auch hinreise. Und mein Bestreben ist es, in dem Foto, was ich dann mache, von dem Ort, der mich interessiert oder der mich fasziniert, was erzählen zu können über uns Menschen. Weil was mich interessiert, sind die Spuren, die wir hinterlassen haben. Und Orte können von uns sehr beredt erzählen.
Es gab ja schon häufiger Ausstellungen Ihrer Fotos. Welche sind jetzt in Düsseldorf neu? Was sind das für Orte? Was erzählen Sie da?
In Düsseldorf, das ist eine Retrospektive, das sind also Fotos aus der ganzen Welt, von Amerika und Australien und Japan und Armenien und Gott weiß woher. Auch neuere aus den letzten Jahren, die ich vor allem in Deutschland gemacht habe, wo ich viel in Deutschland rumgereist bin. War eigentlich für mich noch mit das unbekannteste Land als Fotograf. Ich habe eigentlich in der ganzen Weltgeschichte fotografiert, aber wenig in Deutschland. Und diese Retrospektive zeigt ungefähr 80 großformatige Arbeiten. Die neueren sind fast alle hier aus Deutschland.
Ein Beispiel?
Ich habe damals einen Film gemacht, der ging an der deutsch-deutschen Grenze von der Lüneburger Heide bis runter in den Bayerischen Wald. An der Grenze, das war ein Niemandsland. Da konnte ich natürlich nicht auf die andere Seite, habe ich diesmal die Reise auf der anderen Seite gemacht.
Im Lauf der Zeit?
Das war im Lauf der Zeit. Und wenn man so langsam reist und auch viel zu Fuß geht dabei und abläuft, dann kommt man schon an Orte, wo man dann auch erstaunt ist, dass es solche Landschaften in Deutschland noch gibt, dass es solche unberührten Flecken gibt und manchmal halt auch Monumente, die in der Landschaft stehen, abgerissene Eisenbahnbrücken, also alles Mögliche steht da plötzlich in der Landschaft und man merkt, dass es ein altes Land ist, aber das immer noch Spuren von seiner Geschichte zeigt, von der DDR genauso gut wie von den Weltkriegen. Es ist manchmal erstaunlich, was Orte auch an Geschichte parat haben.
Was haben Sie beim Fotografieren von Ihrer Frau gelernt, von Donata Wenners, die ja Fotografin ist?
Meine Frau kann was, was ich nicht kann. Die kann sich, ähnlich wie Salgado, wirklich auf Menschen einlassen. Das ist eher eine Porträtfotografin, ist auch die einzige, mit der ich dann manchmal reise, weil ich ansonsten wirklich nur allein unterwegs bin. Ich habe auch keinen Assistenten, ich habe niemanden, wenn ich fotografiere, bin ich ganz allein, weil ich kann die Arbeit, die ich dann machen will, als Zuhörer dieser Orte, in dem Dialog mit den Orten, kann ich nur alleine machen. Ich arbeite ja analog, ich sehe dann das, was ich gemacht habe, erst Wochen später und Donata dann manchmal auch. Und dann sehen wir Wochen später, was sie für Leute getroffen hat unterwegs, wo sie überall reingekommen ist, um mit Menschen zu reden und zu fotografieren. Und sie ist erstaunt, was ich für Orte gefunden habe und für
stille Landschaften.
Verwunschene Landschaften. Und sie war nur 5 Minuten weiter entfernt und hat Kinder fotografiert oder Arbeiter auf dem Feld oder was auch immer.
Und auch der Dokumentarfilm über den Buena Vista Social Club, der beginnt ja auch mit der Betrachtung von Fotografien.
Oh ja, habe ich ganz vergessen. Das ist der alte Kostas, der das vielleicht berühmteste Bild des 20. Jahrhunderts fotografiert hat. Dieses berühmte Bild von Che Guevara, was ja so eine Ikone des 20. Jahrhunderts geworden ist. Und das Verrückte ist, dass dieses Bild des großen Revolutionärs nicht im Dschungel gemacht ist und auch nicht irgendwie bei irgendeiner revolutionären Heldentat, sondern in seinem Büro als Banker. Der war nämlich ein paar Jahre lang Direktor der kubanischen Nationalbank. Und als solcher ist er von diesem Fotografen mal fotografiert worden. Er hat mir das Originalbild gezeigt, wo dann auch drumherum die anderen Leute zu sehen sind und irgendwelche anderen, ich glaube französischen Banker. Und dieses heroische Bild von Che Guevara ist eigentlich nicht mehr der Revolutionär, sondern ist der Banker Guevara.
Chan Chan vom Buena Vista Social Club. 1998 ist Wim Wenders mit einem kleinen Team nach Kuba gereist. 1,2 Millionen Menschen haben diesen Film dann gesehen. Der war sogar für einen Oscar nominiert. Deutschlandfunk Kultur, heute mit Wim Wenders. In einer ganzen Reihe seiner Filme kommen Engel vor. Im Himmel über Berlin, in weiter Ferne so nah oder auch in dem Film Bis ans Ende der Welt. Da denkt eine Frau an Engel, als sie einen schlimmen Autounfall überlebt. Wann hatte Wim Wenders das Gefühl, Engel an seiner Seite zu haben?
Auch des Öfteren, aber richtig ernst genommen habe ich sie eigentlich nur im Laufe dieses Films Der Himmel über Berlin, wo ja Schutzengel in Form von Schauspielern als Figuren vorkommen und eigentlich von mir eher so als Metaphern gedacht waren. An Engel habe ich in dem Sinn nicht geglaubt. Und wie soll man schon einen Film machen mit Schutzengeln? Das ist ja auch schon eine ziemlich verrückte Idee. Aber dann haben wir das halt gemacht. Und dann sind im Laufe dieses Films so unglaubliche Dinge geschehen, an denen wir keine Verdienst dran hatten, fand ich. Das sind die allerschönsten Sachen passiert, die uns einfach passiert sind, sodass ich manchmal dachte, hier müssen irgendwelche anderen Kräfte im Spiel sein, weil das ist unmöglich, dass man so viel Glück auf einmal hat und dass diese Dinge einem passieren.
Die Was für Dinge?
Der ganze Film, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben diesen Film ja ohne Drehbuch gemacht. Ich meine, jeden Morgen standen wir irgendwo in Berlin und haben was geredet, wovon wir nicht wussten, was das eigentlich wird. Und jede Nacht habe ich versucht, mir was Neues vorzustellen für den nächsten Tag. Das war so ein Blindflug ohne Instrumente. Und das ist dann am Schluss was ganz Geschlossenes geworden, was so eine Art Gedicht über diese Stadt ist. Und kein Mensch denkt, dass das irgendwie so aus der Lameng und freihändig und wirklich ohne Drehbuch gemacht ist. Und ich habe ja auch manchmal einfach nicht mehr gewusst, wie geht das weiter. Und dann habe ich so einem Instinkt vertraut und habe es manchmal einfach nur geschehen lassen, was passiert. Und das, was dann von selbst passiert ist, war einfach manchmal zu schön, um wahr zu sein. Ich habe mir dann schon gedacht, am Schluss, diese Engel, die wir beschworen haben, die haben ganz schön mitgedreht dabei. Und ich habe die dann schon was ernster genommen, weil man es so himmlische Kräfte nennt oder was auch immer. Oder Vibrations, wie es dann in anderen Kulturen so schön heißt. Aber irgendwas hat uns da getragen und das hat mich schon imponiert.
Sie haben Ihr Elternhaus vorhin schon angesprochen, mit den Eltern im Museum. Das war ein sehr katholisches Elternhaus. Ihr Vater war Chefarzt an einem katholischen Krankenhaus. Bis 18, habe ich gelesen, sind Sie mit den Eltern in die Sonntagsmesse gegangen, wollten eine Zeit lang sogar Priester werden, sind dann aber 1968 doch aus der katholischen Kirche ausgetreten, um Anfang der 90er Jahre in die evangelische Kirche einzutreten.
Wir haben ja gut recherchiert.
Wie würden Sie Ihren Glauben, Ihre Religiosität beschreiben?
Ganz bestimmt nicht konfessionsgebunden. Ich bin auch nicht nach wie vor kein großer Kirchengänger, aber ich versuche mal das eine oder das andere zwischendurch. Und das kann eine katholische sein oder irgendeine der vielen protestantischen oder es kann auch eine Synagoge sein. Ich bin eigentlich gläubig, aber nicht religiös, wenn ich das mal so sagen kann. Und ich bin in die evangelische Kirche wieder eingetreten, statt in die katholische, weil mir das ein bisschen näher war dann schließlich. Und mit den Katholen doch so das eine oder andere Hühnchen zu rupfen habe.
Welches denn?
Ja, ich finde es schon etwas formalisiert insgesamt und insgesamt doch manchmal viel mehr Spektakel als Glaubensinhalt und viel mehr Routine. Und bei den Evangelien ist es vielleicht ganz im Gegensatz, vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig Brimborium, aber irgendwie war mir das dann näher.
Würden Sie denn sagen, viele Ihrer Filme haben auch eine spirituelle Ebene, also nicht nur eine ethische, moralische?
Kann man so sagen. Die haben ganz bestimmt eine spirituelle Ebene und durchaus auch eine christlich-spirituelle Ebene. Für mich war die große Entdeckung eigentlich im Laufe der Jahre, dass Filme auch was können, was ich anfangs nicht gewusst habe, dass sie auch was zeigen können, was es nicht gibt. Zum Beispiel Der Himmel über Berlin oder Ein weiter ferner, sondern aber auch andere Filme von mir. Und wie man das dann nennt, ob das spirituell ist oder ob das Seelengemälde ist oder ob es auch nur um die Frage geht, die uns ja alle umtreibt, wie sollen wir leben und wozu dient das alles? Das ist ja auch schon eine spirituelle Frage, wofür bin ich auf dieser Welt? Und ich glaube, dass das Fragen sind, die das Kino über die Jahre immer versucht hat zu beantworten, vielleicht heutzutage weniger als früher, aber es sind Fragen, die Leute immer noch haben und das Kino ist ein gutes Instrument, um diese Fragen auch manchmal zu stellen und ohne, dass man dann nun zum Prediger werden will, aber doch sich Gedanken zu machen, was soll das alles?
Als ich jetzt noch mal einige Ihrer früheren Filme gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass Sie von Anfang an bis jetzt zu dem ganz neuen Film eine besondere Wertschätzung für Kinder aufbringen. Also bei Alice in den Städten, da war es sogar eine Hauptrolle. Aber auch sonst gibt es unendlich viele beiläufige Szenen mit Kindern, die sie, was weiß ich, beim Spielen beobachten. Oder jemand steigt aus dem Bus aus und er steigt eben nicht alleine aus, sondern er trägt ein Kind auf dem Arm und gibt es demjenigen, der vor dem Bus wartet, von Arm zu Arm. Wie kommt das, diese besonders liebevolle Wahrnehmung von Kindern?
Ein großes Problem beim Filmemachen ist die Routine. Und kaum macht man etwas, weil man weiß, wie es geht und weil man die Routine hat, geht es auch schnell den Bach runter und man verliert was und man verliert eine Unschuld, die man in den ersten Filmen vielleicht noch gehabt hat. Und Kinder in Filmen sind eigentlich das beste Heilmittel gegen Routine, weil die passen in keine Routine rein und können einem auch in jeder Szene vor Augen führen, dass man Sachen auch ganz anders sehen kann und sind sozusagen so wandelnde Lehrmeister davon, dass man Routinen nicht trauen darf und dass man die Welt mit ganz anderen Augen sehen kann. Und ich habe Kinder gerne in Filmen, weil die mir helfen, nicht mich auf Routine zu verlassen.
Wird es auch im nächsten Film Kinder, Engel und stille Männer geben?
Die stillen Männer sind gut, ja. Ich habe ja, also da gibt es natürlich einen stillen Mann in Everything Will Be Fine, aber der ist ja natürlich von zahlreichen Frauen umgeben und letzten Endes sind das die Helden des Films auch. Die Charlotte Gainsbourg ist eigentlich meine Heldin und letzten Endes haben die auch mehr Gewicht letzten Endes als dieser Mann, der viel zu lernen hat und der manchmal auch eine Ohrfeige kriegt, um endlich was zu verstehen. Und insofern geht es manchmal zwar um diese stillen Männer, die durchgerüttelt werden müssen, aber trotzdem gibt es ja auch die ganz, manchmal ganz starken Frauen um diese Leute herum.
Der Filmemacher Wim Wenders, heute feiert er seinen 75. Geburtstag und aus diesem Anlass haben wir ein Gespräch wiederholt, das ich 2015 mit ihm geführt habe. Fast alle Filme von Wim Wenders, über die wir in dieser Stunde gesprochen haben und auch viele, über die wir nicht gesprochen haben, sind derzeit in der ARD-Mediathek abzurufen. Eine großartige Werkschau zum 75. Geburtstag und die läuft noch bis Mitte September.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.